Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes, schweizerisches Gleichgewichts- und Neutralitätsdenken zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt am Montag, dem 5. Juni 2023. Ich habe da einen ganzen Stapel von hochinteressanten Nachrichten und werde mich bemühen, innerhalb der Zeit da durchzunavigieren. Ich beginne mit einer ganz erfreulichen Nachricht. Jedenfalls habe ich mich gefreut aus offensichtlichen Gründen. Die Schlagzeile lautet, etwas kleiner, als ich mir das vielleicht gewünscht hätte, aber immerhin die Sonntagszeitung aus dem Hause Tamedia, für mich sowieso die beste Sonntagszeitung. Immer wieder interessant, was sie bringen. IKRK-Präsidentin verteidigt die Neutralität vehement. Gastbeitrag in der New York Times, nicht nur die Schweiz, auch das Rote Kreuz steht wegen seiner Neutralität unter Druck. Mirjana Spoljaric-Egger hält dagegen. Mirjana Spoljaric-Egger ist für mich eine Heldin der schweizerischen Gegenwart, denn ihr Text, der hier nur kurz und skizzenhaft umrissen wird, ist wirklich ein fulminantes Plädoyer für die Neutralität, nicht für die Neutralität der Schweiz, denn das IKRK, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, ist unabhängig von der Schweiz. Das ist nicht eine schweizerische Regierungsorganisation, aber das IKRK ist die Gralshüterin der Neutralität. Und das ist sehr ermutigend, dass auch die neue Präsidentin, die bis jetzt nicht so viel Profil hat erkennen lassen, zumindest jetzt für den Außenstehenden wie mich, dass sie jetzt dermaßen nach vorne geht in der New York Times, dass sie den Kritikern des IKRK hier so deutlich und, wie ich meine, gut argumentierend entgegentritt. Ein paar Zitate. Die Welt braucht Neutrale, so lautet der Titel ihres Plädoyers, die Welt braucht Neutrale. Und dann, angesichts der steigenden Spannungen zwischen den Großmächten und der tobenden Kriege, mag die Idee der Neutralität heutzutage vielen Menschen bestenfalls anachronistisch erscheinen, schlimmstenfalls amoralisch. Für viele politische Führer gelte heute wieder das Diktum, entweder du bist für uns oder gegen uns. Dann aber hält sie eben dagegen, wenn wir das täten, wäre es nicht möglich, den Verletzten und Geschädigten des Krieges auf beiden Seiten zu helfen. Sie erinnern sich, das waren auch ähnlich die Worte des früheren, des Vorgängers von Frau Spoljaric-Egger, von Peter Maurer, dem langjährigen Schweizer Diplomat. Nachher hat sich so geäußert und auch gegenüber dem Parlament hier die IKRK-Vertreter immer sehr klar. Sie sagen, wenn ihr Waffen liefern wollt, wenn ihr Sanktionen macht gegen irgendeine Kriegspartei, ihr könnt es nennen, wie ihr das wollt, aber Neutralität ist das nicht, neutral ist das nicht zu bezeichnen. Das ist ja das Problem, das wir in Bern haben, dass die Neutralitätsabschaffer bis weit ins bürgerliche Lager, bis weit in die FDP, in die NZZ, dass die Neutralitätsabschaffer eben von der Illusion ausgehen oder allenfalls uns etwas da vorflunkern. Sie sagen, nein, nein, wir wollen die Neutralität aufrechterhalten, dabei beseitigen sie sie. Und das ist die traurige Wahrheit. Und deshalb wird diese Aussage, ich glaube, sie wird zur Kenntnis genommen werden in Bern. Und meine Kollegen von der SVP, da bin ich sicher, die werden diesen Artikel auch mit Aufmerksamkeit gelesen haben, um das dann ins Parlament hineinzutragen. Das ist natürlich auch eine Aufgabe, die ich machen kann. Aber das ist ein Impuls, der mich sehr erfreut hat am gestrigen Sonntag. Die Niederlande wollen 96 Panzer von der Schweiz. Das ist dann die Gegennachricht. Sie haben es mitbekommen. Die Schweizer haben entschieden, beziehungsweise der Plan ist jetzt gefasst, dass man eine Reihe von angeblich ausgemusterten Leopard-Panzer, das heißt, man mustert Leopard-Panzer aus, um sie den Deutschen zur Verfügung zu stellen, damit die Deutschen wiederum in die Lage versetzt werden, ihre Panzer in die Ukraine zu verschieben. Das ist ein klares Umgehungsmanöver unseres Parlaments gegenüber der Neutralität. Und das ist ein schlechter Witz und vor allem ist es Unsinn, auf diese Art und Weise mit solchen schummrigen Manövern, mit solchen schummrigen Aktionen die schweizerische Neutralität weiter auszuhöhlen, die eigene Verteidigungsfähigkeit zu schwächen. Umso wichtiger ist es, die Neutralität zu stärken. Heute Morgen in der Neuen Zürcher Zeitung ein Aufsatz von René Rocca gegen einen anderen Aufsatz, den der Historiker Jakob Tanner in der Neuen Zürcher Zeitung veröffentlicht hat am 22. Mai. Tanner, ein emeritierter, sehr linker Geschichtsprofessor der Uni Zürich, etwas der Star-Historiker der Linken, hat dort argumentiert, dass die Vertreter der Neutralität die Helfer Putins seien, die fünfte Kolonne, sinngemäß der Feind im eigenen Land, die Moskau-Einfach-Argumentation, die früher gegen Linke wie Tanner selber angewandt wurde und gegen die Tanner damals wohl rebelliert hat. Heute macht er das auch, macht er das selber, hat er das übernommen, die kalte Kriegsrhetorik. Und Tanner hat geschrieben, eben, dass die Neutralität hier nicht mehr zeitgemäß sei, man müsse das aufgeben, man müsse hier den Aggressor stoppen und die Neutralität laufe auf eine Unterstützung des Aggressors hinaus. Und René Rocca, ein Historiker, auch ein Neutralitätsexperte, er hat jetzt Tanner widersprochen und sagt, das stimmt einfach nicht, das kann man so nicht zum Ausdruck bringen. Und abgesehen davon sei die Behauptung, dass die Leute, die die Neutralität verteidigen, damit irgendeiner Kriegspartei helfen, sowieso an den Haaren herbeigezogen, was auch meine Überzeugung ist. Natürlich, wenn sie nicht Partei nehmen, also neutral sind im Krieg, ja, dann helfen sie eben weder dem einen noch dem anderen. Das ist das Wesen, das ist die Essenz der Neutralität. Und wenn man behauptet, dass der Neutrale sich eben, ohne es zu wollen, auf eine Seite schlage, ja, dann sprechen sie der Neutralität im Grunde die Neutralität ab. Das ist eine, ja, polemische oder man könnte auch sagen demagogische Verzerrung dessen, was die Neutralität ist. Gut, dass die Kollegen der Neuen Zürcher Zeitung, die ja jetzt auch etwas neutralitätsmüde geworden sind, dass die dem Kollegen Rocca hier Platz eingeräumt haben. Am 18. Juni haben wir drei wichtige Abstimmungen. Das möchte ich hier kurz in Erinnerung rufen. Das Klimaschutzgesetz, da bin ich dagegen. Ich lehne das ab. Das ist für mich eine Zwängerei der kostentreibenden Art. Ist für mich auch am Rande der Wissenschaftlichkeit, was die klimaatmosphärischen und ja eben naturwissenschaftlichen Grundlagen dieser Gesetzgebung angeht. Ich werde vielleicht in der internationalen Ausgabe noch auf eine Studie eingehen eines skandinavischen Professors, der sich mit Klimaschwankungen auseinandergesetzt hat. Sie finden also durchaus noch andere Meinungen hierzu. Aber ich glaube, der wesentliche Punkt, den man im Auge behalten muss bei solchen Klimagesetzen, ist letztlich die Kosten- und Nutzenfrage. Die Kosten-Nutzen-Frage, das ist das Entscheidende. Wir sind keine Klimatologen, wir sind keine Klimaforscher, wir können uns nicht anmaßen, hier eine verbindliche Meinung äußern zu können mit wissenschaftlichem, akademischem Anspruch. Aber wir sind als Bürger ja aufgerufen, die Kosten-Nutzen-Frage zu stellen. Und da wird es ja auch offensichtlich, dass wir erkennen, dass das, was das Ganze kostet, das kann bis auf es gibt Berechnungen, bis zu 6'000 Franken Lebensverteuerung pro Haushalt könnte das bringen. Der Strom wird teurer, der Strom wird unsicherer. Es findet auch eine letztlich Nachfrageverschärfung statt. Also man braucht immer mehr Strom, weil alles soll umgestellt werden auf Elektrifizierung, Wärmepumpen, Elektroautos, bei gleichzeitigem Abstellen, Einschränken der Kernkraft, Hochfahren dieser sogenannten erneuerbaren Energieträger, Wind und Solar, die dann nachher wiederum die Eigenschaft haben, die Landschaft zu verschandeln. Das ist für mich einfach eine Brechstangenübung, die man jetzt noch durchzudrücken versucht, nach dieser Klimawelle, nach dieser grünen Welle, die schon sehr, sehr stark verebbt. Daraus ist ein kleines Rinnsal geworden. Die Leute haben andere Prioritäten jetzt. Das Klima in 100 Jahren ist nicht mehr so präsent wie der Arbeitsplatz heute, beziehungsweise der Frieden angesichts von kriegerischen Entwicklungen auf diesem Planeten. Deshalb Klimaschutzgesetz nein, aus Gründen der Kosten- und Nutzenüberlegung. Dann diese OECD-Mindeststeuer. Das ist auch ein Thema. Hier geht es darum, dass die Schweiz gezwungen wird oder gezwungen werden soll von einer demokratisch überhaupt nicht legitimierten Institution, von der OECD. Das ist eine Gruppierung wie die WHO, eine quasi eingebildete Weltregierung ohne Statuten im Sinne einer eben demokratischen Legitimierung. Das ist eine Dunkelkammerinstitution, angeführt von Pleitestaaten, und die haben entschieden, wir wollen keinen Steuerwettbewerb mehr. Brutal. Also das ist die neue Sprache der Macht, der Fiskalmacht, der Staatsmacht. Die Amerikaner mit Joe Biden, mit den Linken da ganz vorne im Cockpit, sie haben gesagt, 15% Mindeststeuer für bestimmte Großkonzerne weltweit. Wer sich daran nicht hält, der wird fertig gemacht. Die Schweiz ist da ebenfalls im Fokus. Viele unserer Kantone haben tiefere Steuern, 9%, 8%, sehr attraktiv. Und jetzt ist die Frage, ablehnen oder zustimmen. Eigentlich muss man es ablehnen. Es ist ja natürlich ein völliger Unsinn, ein Unding, dass man so etwas überhaupt in Erwägung ziehen kann. Ich bin da sehr, sehr stark dagegen und habe auch schon dagegen argumentiert. Aber ich muss zugeben, wenn Sie sich den Mechanismus überlegen, jetzt aus ganz praktischen Gründen, nicht aus Gesinnungsgründen, aus grundsätzlichen Überlegungen, müssen Sie dagegen sein, aber in der Praxis müssen Sie dafür stimmen. Wissen Sie warum? Weil wenn wir das nicht machen mit diesen 15%, dann haben die anderen Staaten das Recht, diese Firmen, geht immer um den Hauptsitz, wenn eine Firma in der Schweiz ihren Hauptsitz hat, dann wird sie dort besteuert, wo sie ihren Hauptsitz hat. Also zum Beispiel mit 9%. Jetzt mit der neuen Regelung, 15% Weltstandard, dann würde das so laufen, dass alle anderen Länder, wo diese Firma noch eine, dieser Weltkonzern noch eine Tochtergesellschaft hat, dann wären die Regierungen befugt, dort ihr eigenes Steuerregime anzuwenden, um mindestens 15% oder zum Teil noch mehr zu verlangen. Das heißt, auf die in der Schweiz domizilierten Konzerne kämen dann, wenn die Schweiz diese Erpressungsgesetzgebung nicht übernehmen würde, dann kämen auf die dermaßen brutale Rechnungen zu, dass sie ihren Hauptsitz in der Schweiz ins Ausland verlegen müssten. Das wäre die praktische Konsequenz. Und ich habe mit sehr vielen Wirtschaftspolitikern in der Vergangenheit gesprochen. Ich muss da meine ursprüngliche Empfehlung hier revidieren. So sehr mir dieses Gesetz nicht beabt, ich finde es fürchterlich, und es wird auch nur der erste Schritt sein in dieser Steuerharmonisierung, um die Steuern nach oben zu drücken. Dann hängt alles von den Amerikanern ab, ob sie da mitmachen oder nicht. Also wir leben da in der Zeit der Cowboy-Justiz, und man kann nur hoffen, dass in den USA bald wieder echte Bürgerliche das Ruder übernehmen, die auch für den Steuerwettbewerb sind. Im Moment ist das nicht so, aber wir müssen dieses Gesetz nach meiner schmerzlichen, reiflichen Überlegung nun doch annehmen, weil wenn wir es nicht machen, vertreiben wir wirklich diese Konzerne mit einer Unausweichlichkeit, die man leider nicht vom Tisch wischen kann. Covid-Gesetz, das ist abzulehnen, weil dieses Covid-Gesetz für mich einfach wieder Maßnahmen, Ausnahmeregelungen und vor allem staatliche Macht zementiert, die wir nicht haben wollen. Zum Beispiel, der Bund kann Arbeitgeber verpflichten, besonders gefährdete Personen zu schützen. Also hier eine Ermächtigung des Bundes findet statt. Mit den verlängerten Bestimmungen können unter anderem weiterhin Medikamente gegen schwere Covid-Erkrankungen importiert und verwendet werden, auch wenn sie in der Schweiz noch nicht zugelassen sind. Der Bund kann weiterhin ein Covid-Zertifikat ausstellen und all diese Dinge, die man nicht haben möchte. Klima, ich habe mir da noch ein paar Nachrichten herausgesucht. Hier Tagesanzeiger Magazin, große Titelgeschichte über die Klimaaktivistin Lisa Neubauer. Seitenlange Propaganda für das Klimagesetz. Reto Knutti, der unvermeidliche Klimaprofessor der ETH. Ich meine, fast schon wieder bewundernswert, wie er sich da engagiert. Ich schätze ihn ja auf eine Art. Ich bin anderer Meinung als er. Ich finde auch, dass er seinen Auftrag überschreitet, dieses Messianische. Das sehe ich bei ihm kritisch, wobei ich auch nicht ganz frei von solchen Neigungen und Bestrebungen bin. Aber seine Aussage hier, ich meine, die entlarvt sich ja selber oder führt sich selber ad absurdum. Er sagt hier in einem Interview, am meisten nervt mich an dieser Debatte ums Klimagesetz, dass man immer nur über Kosten und Strom und nicht über den Nutzen spricht. Es ist, als ob ein todkranker Patient ein Medikament ablehnt, weil es Nebenwirkungen haben könnte. Ja, eben der todkranke Patient, Erde und die Schweiz da mit ihrem ganz minimen Einfluss müssen jetzt unbesehen der Kosten und des Nutzens hier einfach mitmachen, weil Professoren wie Knutti das sagen. Ja, das ist hier in schöner Klarheit, in kristalliner Klarheit wird hier das Denken, das nicht pragmatische Denken eines ETH-Professors vorgeführt. Ja, wenn Sie eben keine Kosten-Nutzen-Rechnungen machen müssen, weil sie ihren Lohn automatisiert als Staatsangestellter bekommen, ja, dann müssen sie sich eben etwas weniger über Nutzen und Kosten auseinandersetzen. Übrigens interessant, hier noch eine Nachricht, ebenfalls übers Wochenende. Die Finnen haben ihren Frieden mit der Kernkraft gemacht. Die gesamte Gesellschaft pflegt einen wissenschaftlichen Blick auf die Atomenergie, sogar die Grünen. Also die Finnen sind uns da offensichtlich weit voraus und die Japaner haben ja eben entschieden, die unbegrenzte Laufzeit der Kernkraftwerke. Und Japan ist ja der Grund, warum wir hier alles abgeschaltet haben, beziehungsweise abzuschalten beabsichtigen. In Deutschland sind sie weitergegangen. Diese totale kollektive Dieser kollektive Kopfverlust der Politik damals, wie heute im Krieg gegen die Ukraine, im Krieg zwischen Russland und der Ukraine, wo die Politiker aufgepeitscht, aufgewühlt von Emotionen, beziehungsweise sich den Emotionen der Leute anbiedernd, alle etwas grundsätzlicheren Überlegungen abgestreift haben. Ganz eine ähnliche Stimmung damit, so eine Fieberkurve hat die Politik, eine Fieberstimmung hat die Politik erfasst. Und sie haben über Nacht Schubumkehr gemacht und Politiker, die bis dahin noch ganz eisern vertreten haben, die Kernkraft, sind wie umgedrehte Handschuhe aufgetreten. Das ist eben der Opportunismus, das ist gefährlich, wenn die Politik sich eben so mitreißen lässt oder selber mitreißt und anpeitscht. Die Finnen, die Japaner, die haben hier einen offensichtlich rationaleren und damit meine ich der Lebenswirklichkeit gerechter werdenden Umgang entwickelt mit diesen Fragen. Und es sollte uns schon sehr zu denken geben, dass die Japaner, ausgerechnet die Japaner, die ja eigentlich den meisten Grund, an sich den größten Grund hätten oder die fundiertesten Gründe hätten, hier der Kernkraft den Rücken zuzuwenden, dass die das eben gerade nicht machen. Während mir diesen Unsinn, Kernkraftwerke außer Betrieb zu nehmen, sehenden Auges mit dem schwarzen Loch vor Augen des Blackouts, dass wir das einfach durchziehen. Das ist übrigens auch das Problem von Reto Knutti, dass er da überhaupt kein Musikgehör hat. Er entwickelt sowieso etwas, ich sage jetzt mal, gebieterische oder fast schon despotische Züge, wenn er auch ETH-Kollegen da maßregelt, öffentlich als Oberzensor, als Oberlehrer der anderen, die sagen, ja, dieses Gesetz bringe zu wenig und würde in Blackouts führen, dass er die ziemlich hart angeht. Öffentlich kann er machen, ist sein gutes Recht, zeigt aber auch hier etwas, eine sehr rigide Haltung in solchen Fragen. Die NZZ am Sonntag übrigens empfiehlt dieses Klimaschutzgesetz. Der neue, oder nicht mehr ganz so neue, Chefredakteur Jonas Preuer von der Arena des Schweizer Fernsehens, und davor war er ja Chef des Ringier-TV, Jonas Preuer, empfiehlt da dieses Klimaschutzgesetz, während die NZZ ja dagegen ist. Ja, das ist etwas, die Binnenpluralität, die Sonntagszeit in der NZZ driftet meines Erachtens immer mehr nach links. Rotes Kreuz, Somaruga als Retterin Da muss man also wirklich schon ganz nahe beim Tod sein, beziehungsweise eine Nahtoderfahrung der intensiveren Art haben, wenn eine, wenn Frau Sommaruga, Simonetta Sommaruga hier als Retterin in Betracht gezogen werden kann. Das ist jetzt ein bisschen eine polemische polemische Bemerkung hier. Das Rote, Schweizerische Rote Kreuz, nicht identisch mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, dieses Schweizerische Rote Kreuz hat unter der bisherigen Präsidentin der CVP, Ex-Parlamentarierin Barbara Schmid-Federer, heftige Führungsturbulenzen durchlitten. Und Frau Schmid-Federer ist jetzt zurückgetreten unter dem Absingen einigermaßen wüster Lieder, kritisiert auch Berichte. Es ist von Wirren die Rede. Und es ist interessant, wenn Sie die Nachrichten am Wochenende etwas verfolgt haben, mehrere solcher, im weitesten Sinne Gutmenschenorganisationen sind in die Krise gerutscht. Der Tierschutz zum Beispiel, eben das Schweizerische Rote Kreuz, Tierschutz ebenfalls, dann das HEX, das Hilfswerk der evangelischen Kirchen der Schweiz. Ich habe mir mal die Webseite angeschaut, da geht es nur noch um Klimawandel und Migration, Christinnen gegen den Klimawandel mit Gendersprache. Und wenn Sie diese Einträge sehen, dann, also ich zumindest, habe mich da nicht gefragt, warum das in die Krise kommt. Wenn ein christliches Hilfswerk sich da einfach eins zu eins dem linken und linksgrünen Zeitgeist ausliefert, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn die Christen sich abwenden von den christlichen Hilfswerken, dass die so eindeutige politische Schlagseite haben. Das SRK, also das Schweizerische Rote Kreuz, habe ich da auch etwas im Verdacht, wobei dort vielleicht eher Führungsprobleme ausschlaggebend sind. Tierschutz, auch da eine Organisation, die sich vielleicht von ihrem ureigentlichen Auftrag des Tierschutzes hin eben auch zu Klima und anderen Fragen entfernt hat. Ist immer gefährlich, wenn sie den Auftrag vernachlässigen, aber das sind die Gefahren, denen sie ausgesetzt sind. Maut am Gotthard vor dem Durchbruch, offensichtlich müssen wir uns darauf einstellen, dass Durchfahrtsgebühren beim Gotthard aufgrund des enormen Verkehrsaufkommens allenfalls mehrheitsfähig werden. Ich lehne so eine Maßnahme ab, weil sie einfach nur dazu führen wird, dass es einen Ausweichverkehr gibt und dass andere Verkehrsachsen dann ganz massiv belastet werden. Scheint mir der falsche Ansatz zu sein, aber ich habe jetzt auch keine Patentlösung hier gerade zur Hand. SVP will Zelensky-Rede schwänzen. Die Schweizerische Volkspartei ist gegen diesen Auftritt von Zelensky im Schweizerischen Bundeshaus. Er ist ja nicht Teil des offiziellen Programms, aber, und das ist ja interessant am Wort, hier schwänzen, dabei ist ja gar keine parlamentarische Sitzung, so wie wenn es ein Pflichttermin wäre, den man wahrnehmen müsste. Also ist hier der Begriff des Tagesanzeigers. Schwänzen ist schon polemisch, ist schon demagogisch eingefärbt, quasi, ja, wir müssen doch diesem Staatschef zuhören. Da bin ich total dagegen. Ich finde es daneben. Und ich merke, immer mehr Leute haben die Nase voll von diesen Zelensky-Auftritten. Ich glaube, langsam schadet er, oder nicht nur langsam, sondern immer schneller, schadet er den Anliegen der Ukraine durch seine Dauerpräsenz und dieses Gebieterische, durch dieses schnoddrige, auch forsche Vorgehen, da laufen Forderungen zu stellen, selten Danke zu sagen, immer sehr arrogant auftretend. Und dass man in der Schweiz auf die Idee kommt, ihm jetzt hier auch noch einmal den roten Teppich auszurollen im Parlament, vielleicht ist das der Punkt, ist das der Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen bringt, dass immer mehr Leute sagen, ich will mit diesem Zelensky nichts zu tun haben. Es ist interessant, ich war am Samstag an einer Veranstaltung der Pro-Schweiz in Bern. Sehr großes Aufkommen der Leute. Man hat über Neutralität diskutiert mit interessanten Referaten und nach einer Podiumsdiskussion. Und als ich mich da kritisch über diese Rede geäußert habe, ist mir aufgefallen, dass einfach der Großteil des Saals, oder im Grunde im Saal, eine spontane Begeisterung damit entfacht wurde, beziehungsweise sehr viele in meine Kritik eingestimmt haben. Und der Versuch dann einer Diskussionsteilnehmerin, hier quasi die Zelensky-Schallplatte aufzulegen, die hat jetzt nicht die Leute angesprochen. Also das zeigt mir doch, obwohl das natürlich ein sehr bürgerliches Publikum war, sehr neutralitätsorientiert, dass eben diese Zelensky-Festspiele Festspiele, diese aufgezwungenen Zelensky-Festspiele, dass die immer mehr Leuten in der Schweiz anscheinend auf die Nerven gehen. Russlands Grenzregion zur Ukraine wird zum Kampfgebiet. Ich habe dann in der internationalen Ausgabe da noch ein paar aktuelle Nachrichten dazu parat. Das sind die sehr unerfreulichen Eskalationsentwicklungen. Es ist jetzt auch herausgekommen, was ich schon vor einigen Wochen gesagt habe, wird jetzt in den Mainstream-Medien hier bestätigt, dass polnische Verbände kämpfen auf der Seite der Ukrainer. Wir hören auch jetzt wieder im fernen Osten in Asien eine Verschärfung der Tonalität. Ebenfalls heute Morgen in den Nachrichten, dass die NATO ihre ganze Kommandostruktur und ihre Präsenz hier verstärkt und verändert und sozusagen in den Konfliktmodus verschärft übergeht. Also an verschiedenen Ecken und Enden auf diesem Planeten steigt nach wie vor die Hitze. Das ist ein Klimawandel, der mich maßgeblich mehr besorgt als der andere, über den die Medien so großflächig berichten. Mit anderen Worten, wir sehen, die Spannung steigt, die Konflikthitze, die Konflikttemperatur nimmt zu. Und auch in diesem Umfeld ist es extrem wichtig, dass die Schweiz neutral bleibt und dass sie sich nicht weiter hineinziehen lässt in diese Fronten. Und das ist nämlich auch eine schiefe Bahn, wenn sie mal anfangen mitzumachen, wenn sie eben Panzer exportieren, wenn sie sich dann einreden, sie sind immer noch neutral, obwohl sie das Gegenteil machen, wenn sie sich anlügen, etwa wie die FDP, die sagt, ja, wir müssen wegen der Rüstungsindustrie, müssen wir doch jetzt Waffengesetze abändern, weil es geht ja um die Rüstungsindustrie. Das sind alles Ablenkungsmanöver, das sind alles Nebenschauplätze, das ist Unsinn, denn allen Parteien, vor allem der Mitte und der FDP, die Linken sind sowieso gegen die Neutralität, die wollen diese Waffen exportieren, weil sie den Druck nicht mehr aushalten, an der Neutralität festzuhalten. Das ist der Grund. Und man schiebt dann andere Argumente vor. Da muss man sehr, sehr kritisch bleiben. Da darf man nicht mitmachen. Eine neue Volksinitiative der EU-Turbos, Roland Fischer von den Grünliberalen und Erik Nussbaumer, der SP-Nationalrat und baldige Nationalratspräsident. Sie wollen eine neue Volksinitiative für die Anbindung der Schweiz an die EU lancieren. Das ist zumindest eine ehrliche Aktion. Viele ihrer Kollegen, dieser Euroturbus, die haben immer geklagt und sich gejammert, dass der Bundesrat die eine Volksabstimmung habe umgehen wollen, als er das Rahmenabkommen beerdigte. Und jetzt machen die das, was sie eigentlich schon damals hätten machen können, anstatt zu klagen, nämlich eine Volksinitiative lancieren. Das ist ja das Schöne an der Schweiz. Sport, da Meldungen aus dem Tennis, aus Anlass des Grand Slam Turniers in Paris. Die Weißrussin Arina Sabalenko und Novak Djokovic sind immer wieder, die eine habe ich jetzt nicht gekannt, aber Djokovic wiederholt im politischen Fokus, weil in der jetzt sowieso voranschreitenden Politisierung des Sports diese beiden Sportler sich eben nicht so äußern, wie das der Medienmainstream gern hätte. Die Weißrussin hat sich bis jetzt zurückgehalten in der Verurteilung. Man versucht es immer zu verlocken. Verurteile jetzt endlich diesen Krieg Putins und stell dich da gegen Putin und gegen deinen eigenen Präsidenten. Eine absolute Unsitte, eine Unart, hier die Politik so in den Sport hineinzutragen. Djokovic ist ein bisschen ein anderer Fall, weil er ja selber auch politische Statements macht und jetzt mit seiner Aussage eben, dass der Kosovo das Herz Serbiens sei, hat er da wieder eine Empörungswelle empfacht, damit allerdings sehr vielen Serben, für die er auch patriotisch antritt, sozusagen der Schmerzensmann, der hier entgegentritt. Ich sage das ohne jede Ironie, ich sage das mit großem Respekt, der einfach hier ja, seinen patriotischen Gefühlen Ausdruck gibt. Dann habe ich heute Morgen in den Zeitungen noch eine interessante Nachricht gesehen, aber ich werde sie jetzt wohl nicht gleich finden. Ich versuche es trotzdem. Ja, die Extremsportlerin Natalie Pohl, sie schwimmt 15 Stunden lang neben Haien und hochgiftigen Quallen. Die 28-jährige Deutsche durchquert die gefährlichsten Meerengen der Welt. Sie landet im Spital, wurde im Wasser seekrank und das alles für ein unbeschreibliches Gefühl. Der Ruf der Wildnis, der Lockruf der Wildnis. gibt ja ein berühmtes Buch von Jack London, dem zu seiner Zeit erfolgreichsten Schriftsteller der Welt, ist dann allerdings schon mit 40 Jahren und als Alkoholiker gestorben, hat sich seinem Leben selber ein Ende gesetzt, unbeschreiblich erfolgreich, wollte auch in die Politik einsteigen, hat dann aber nicht geklappt und er ist sozusagen der Wildnis-Schriftsteller schlechthin. Und das ist ein Thema, das mich im Moment durchaus fasziniert, jetzt auch im Nachgang zu diesen Jubiläumsfeierlichkeiten zur Erstbesteigung des Mount Everest. Ich habe den Film angesprochen, ich habe das Buch von John Krakauer angesprochen, dem amerikanischen Schriftsteller und Publizisten, Journalisten in eisigen Höhen, absoluter Bestseller. Und er hat auch ein anderes Buch geschrieben, das sich mit dieser Neigung des Menschen, sich in existenzielle Grenzgebiete zu bewegen, beschäftigt, nämlich In die Wildnis, Into the Wild, die Lebensgeschichte, vor allem das verstörende Ende des jungen, hochbegabten, hochintelligenten Studenten Chris McCandless, der 2 Jahre lang durch die Vereinigten Staaten trampte, dann nach Alaska ging und dort vermutlich aufgrund eines Informationsfehlers in seinem Botanikbuch eine falsche Pflanze gegessen hat, Lähmungserscheinungen sich zuzog und dann verhungerte in der Wildnis, obwohl er es bis dahin auch durch einen sehr pragmatischen und sehr fundierten Ansatz geschafft hatte zu überleben. Und ich lese gerade dieses Buch Into the Wild, in die Wildnis. Und das ist quasi die Abhandlung, der Versuch, auch eben diese Faszination zu ergründen der Wildnis. Und offensichtlich erliegen dem nicht nur Männer, die sozusagen ihr das urweltliche Raubtier in sich noch einmal entdecken wollen, indem sie sich der Wildnis aussetzt. Auch bei Frauen sehen wir das offensichtlich hier, wie bei Frau Natalie Pohl, die da zwischen Haien und giftigen Quallen herumschwimmt. Ich persönlich wäre jetzt nicht unbedingt dafür zu haben, auf den Mount Everest zu gehen, nur schon deshalb nicht, weil in der dünnen Höhenluft das Hirn gröbere Verletzungen und Beeinträchtigungen erfahren könnte. Und das wäre für mich jetzt mit meiner Sendung schlecht. Obwohl, ich gebe es zu, eine Sendung von Mount Everest Daily, die hätte durchaus einen gewissen Einschaltquoteneffekt, aber da ist mir mein Hirn dann doch zu wertvoll, um irgendwo in der Höhenluft sozusagen mit einer entsprechenden Krankheit mich auszuliefern. Meine Damen und Herren, bleiben wir auf dem Boden. Der Mensch ist nicht gebaut, um zwischen Quallen oder in 8000 Meter Höhe auf der Flughöhe von Passagierjets herumzuwandern. Bleiben wir hier schön in der bewohnbaren Zone, in der Biosphäre. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's vom Weltwoche Daily Schweiz. Und verpassen Sie nicht die internationale Ausgabe. Machen Sie es gut.